Okay. So, guten Morgen. Dass ihr zahlreich da seid. Genau. Ich bin Heiko Stübner und ich wollte heute ein bisschen was über RISC-V, die ISA und die ganzen Erweiterungen erzählen. Und warum das ein großes Puzzle wird. Genau. Heiko Stübner habe ich gerade schon gesagt. Ich bin Kernelentwickler bei Vröhl. Wir beschäftigen uns wirklich nur mit RISC-V-Sachen aktuell, glaube ich. Und ich mache halt dafür da Kernel-Sachen. In meiner Freizeit bin ich auch noch der Maintainer des Rockchip-Ports im Linux-Kernel. Und ganz früher war ich mal 12 Jahre Webentwickler. Genau. Was ist RISC-V überhaupt? Hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Aber nochmal zum Wiederholen. RISC-V ist eine sogenannte modulare Befehlssatzarchitektur. Das kommt gleich noch mal ein bisschen detaillierter. Was wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, ist das Reduced Instruction Set RISC im Vergleich zu dem Complex Instruction Set von CISC zum Beispiel bei x86. Und das Ganze ist halt 2010 an der University of California in Berkeley losgegangen. Die 5 steht dafür dann wirklich, dass sie das der 5. Versuch ist, den sie machen. Es gibt also in Berkeley in irgendeiner Schublade schon 4 gescheiterte ISA-Architekturen. Das Ganze ist ein offener Standard unter der BSD-Lizenz. Und das Ganze gibt es dann auch, also es soll skalieren. Und zwar dann vom Mikrocontroller, man sieht da links so ein ESP32 mit RISC-V-CPU, bis hin zu Laptops und Servern. Den Laptop, der ist sogar angekündigt, aber der hat auch so eine THEAD-CPU, die halt auch, es ist eher ein Spielzeug, aber es gibt es als Produkt. Genau, was ist eine ISA? Auf Deutsch eine Befehlssatzarchitektur, nicht der ISA-Bus. Und die beschreibt auf einem relativ hohen Level den Befehlssatz einer CPU, also welche Befehle unterstützt eine CPU. Zum Beispiel, jetzt das Beispiel da auf der Folie ist das Load Immediate, dass man einfach einen statischen Wert in ein Register laden möchte. Also die 12 in ein Register. Oder dann eben auch Multiplikation, Addition. Diese Befehle definiert die Befehlssatzarchitektur. Das definiert aber nicht, wie das implementiert wird. Das wäre die sogenannte Mikroarchitektur. Dafür dann einfach hier sitzen bleiben. Da gibt es dann nachher gleich noch einen weiteren Vortrag, der dann sich mit der Mikroarchitektur beschäftigt. Genau. Dann noch kurz zur Erklärung, wo die ISA im Prinzip sitzt. Wir haben da links ein Raspberry Pi-ähnliches Board mit einem Allwinner D1 Prozessor. Hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, so ein Single-Board-Computer. Darauf sitzt dann natürlich die CPU, in dem Fall ein Allwinner D1. Und wer sich mit diesen Komponenten von so einem Board schon mal beschäftigt hat, hat wahrscheinlich auch schon dieses Diagramm, so ein Diagramm schon mal gesehen. Das ist quasi die Komponenten des System on Chip auf dem Board. Man sieht halt da den CPU-Kern. Das ist dann der eigentliche Teil, über den wir jetzt reden. Und dann halt die ganze Peripherie, die so ein System on Chip noch hat. Auf dem Kern selbst, der enthält auch wieder verschiedene Komponenten. Das ist also hier dargestellt, dieser, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, auf alle Fälle, C906 CPU-Kern, enthält halt den eigentlichen RISC-V-Kern, der dann eine ISA-Variante implementiert und halt weitere Peripheriekomponenten wie einen Cache-Controller, einen Interrupt-Controller und eine Menge mehr. Es ist so ein bisschen wie so eine Matroschka. Vom Board bis zum eigentlichen RISC-V-Kern. Man sieht auch, da steht dann auch sozusagen Wasser implementiert. Das kommt auf der nächsten Folie. Genau. Und ja. Genau. Ich hatte am Anfang schon gesagt, die RISC-V-ISA ist modular. Das heißt, es gibt den Integer-Befehlssatz. Das ist sozusagen die Grundlage. Aktuell in 32 und 64 Bit, der dann wirklich nur ganz grundlegende Additionsbefehle und Kontrollstrukturen definiert, nicht mehr. 128-Bit ist sogar auch schon irgendwie so halb vorgesehen. Das ist so als ein to be defined in den Manuals. Und das ist dann, wie gesagt, ein sehr einfacher und sehr, also mit ganz wenigen Befehlen, die er kann. In den Standardisierungsgremien haben sich dann auch gedacht, dass das nicht wirklich sinnvoll ist und haben dann auch gleich einen General Purpose, also einen allgemein nutzbaren ISA-Standard definiert. Das ist der RV64G für General Purpose, der im Prinzip ein Alias ist und sagt, welche ganzen Erweiterungen dabei quasi inkludiert sein sollen, damit man nicht... Die ISA-Erweiterungen werden als immer als RV64i, MAFD, ZICSR, ZI, FENSI definiert. Und da man das nicht alles immer zu aufsagen möchte oder schreiben möchte, gibt es dann für den General Purpose halt diesen Alias mit dem G. Man sieht dann auch hier nochmal aufgelistet, welche weiteren Erweiterungen da schon mit bei sind. Multiplikation möchte man doch mal haben. Und Atomic Instructions, ein bisschen Fließkomma-Berechnungen und dann auch ZICSR und ist dann sozusagen einfach, dass man Kontroll- und Statusregister überhaupt lesen und schreiben kann. Jeder CPU-Kern hat spezielle Register, wo man halt Einstellungen vornehmen kann und bestimmte Werte auslesen kann. Das ist in dieser Erweiterung definiert.
Genau.
Das Ganze ist auch eine fast unendliche Geschichte. Die Erweiterung auf der vorherigen Folie, das ist halt nur so ein Standardsatz von Erweiterungen und es gibt da halt eine riesige Menge an Standardisierungsgremien, die sich mit ganz lustigen Erweiterungen beschäftigen, also dann auch wirklich kleinteilig. Große Sachen sind zum Beispiel, die jetzt letztens standardisiert wurden, Vektorinstruktionen, um halt Vektorberechnungen einfacher zu machen. Die Hypervisor-Extension ist zum Beispiel für Virtualisierung wichtig. Das möchte man heutzutage eigentlich überall haben. Und dann gibt es halt ZBB, ZBC, das sind zum Beispiel jetzt einfach Erweiterungen für Bitmanipulationen. Wenn man einen Byte hat und da verschiedene Bits irgendwie kombinieren möchte mit einem End oder verschiedenen anderen Sachen, gibt es auch nochmal spezielle Instruktionen für, um das schneller zu machen. Und was das Ganze noch lustiger macht, ist, dass auch CPU-Hersteller dürfen ihre eigenen Sachen definieren. Ob das so funktioniert, muss man dann sehen. Aber es gibt verschiedene Erweiterungen von, ich glaube, Ventana und auch T-Head, die dann sozusagen eigene Sachen definieren, die auch dann immer schön mit einem X am Anfang anfangen für, ist halt der deren Kram. Genau. Und was eben auch wichtig ist, der Hersteller eines CPU-Kerns kann die Erweiterungen, die er nutzt, komplett frei wählen. Also man kann sagen, ich nehme den RV64G und tue dann noch einmal die Bitmanipulation dazu und die Vektorinstruktionen, aber nicht den Hypervisor. Man könnte also aus diesem Baukasten einfach sich die Teile rausgreifen. Genau. Und Erweiterungen können halt einfach Instruktionen hinzufügen, irgendwelche halt Bitmanipulationen oder was auch immer, und auch Kontrollregister hinzufügen oder bestehende Kontrollregister erweitern. Das gibt dann lustige Effekte. Also es gibt in verschiedenen Kontrollregistern gibt es halt freie Bits, wo man dann sagen kann, wir sagen jetzt, dieses Bit gehört jetzt zur Erweiterung SVPBMT zum Beispiel, das ist Speichertypen. Wo es dann auch dazu kommt, dass manche Hersteller das dann nicht so implementieren, sondern andere Bits nutzen. Wie bitte? Okay. Genau. Also das ist dann, neue Register sind wunderbar, aber dann bestehende Register werden auch so ein bisschen aufgefüllt, wenn sie das können. Genau. Dabei gibt es ein paar Probleme, die entstehen. Wenn man ein Programm, also man muss dem Compiler übergibt man einen sogenannten Arch Architecture String, in dem man sagt, für welche Erweiterungen er für die Kompilation nutzen kann. Zum Beispiel, wenn man halt sagt, ich möchte ein Binary für eine Architektur bauen, die direkt multiplizieren kann, dann wird der Compiler das auch so bauen. Dann läuft es aber auch nur auf Systemen, die die Multiplikation beherrschen. Und durch diese ganz vielen Kombinationen kann man halt nie wirklich sagen, also kommt man immer zu einem kleinsten gemeinsamen Nenner, weil man gerade in vorgefertigten Binaries möchte man ja sozusagen den größtmöglichen Satz von Systemen unterstützen. Das heißt, man muss sich quasi auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner eignen und lässt damit dann Performance liegen. Wenn ich halt nicht den RV64G, General Purpose, erziele, sondern halt darunter, so den einfachen, dann kann ich die Multiplikation nicht nutzen. Zum Beispiel, es ist ein dusseliges Beispiel, weil einfach jeder nimmt mindestens G. Genau, und halt der Compiler weiß halt selber immer am besten, was jetzt wie ein Befehl dann sozusagen am besten funktioniert. Das Ganze auch mal als Beispiel. Auch wieder einfaches Beispiel, die Multiplikation. Wir müssen das ein bisschen lesen von oben links nach so einem umgekehrten C. Oben links der sozusagen der C-Code, einfache Multiplikationsfunktion. Wenn man das Ganze mit dem Architecture String baut, ohne Multiplikation, kommt halt so ein langes Stück Code bei raus. Wobei halt diese Multi 3 ist schon eine Standardfunktion aus der libc. Aber man tritt sich dann quasi damit ein, dass man halt diese ganze Funktion ausführen muss mit Einzelbefehlen und auch noch hier dann sozusagen den Overhead hat, um überhaupt eine Funktion aufrufen zu können. Den Stack sichern und wiederherstellen. Und wenn man aber einfach hier dann die Multiplikation mit erlaubt, wird das Ganze einfach eine Multiplikationsinstruktion. Und halt die CPU selber weiß einfach, wenn man ihr sagt, du machst jetzt eine Multiplikation, dann kann die da in der Mikroarchitektur dann halt ganz andere Dinge tun, als wenn man einfach nur sagt, ich möchte jetzt das Ding als einen Kram machen. Das heißt, man möchte halt die Erweiterungen da haben, die man auf seinem System nutzen kann. Genau. Was ich spannend finde, ist, man kann sich das auch immer wunderschön angucken. Es gibt diesen Goodbold Compiler Explorer, der dann einfach den Code kompiliert und dann sozusagen den generierten Assembler zeigt. Man kann da auch sozusagen verschiedene Compiler-Versionen nutzen und man sieht dann auch sehr schön, dass zum Beispiel das ist jetzt halt das Beispiel gerade ohne und dann auch wieder aus dem Buch sozusagen der Compiler weiß am besten, was er kann. Er kann halt optimieren. Und zum Beispiel auch, was man auch noch hat, ist, wenn der Compiler sieht, dass einfach nur diese Multiplikation ist, dann musst du das nicht zwangsläufig als Funktionsaufruf in dem drüberliegenden Code implementieren, sondern kann diese Multiplikation einfach dann direkt dort tun. Wenn man natürlich den ganzen Overhead mit dem Funktionsaufruf hat, dann kann der Compiler den nicht wirklich wegoptimieren. Genau. Geht das hier? Nein. Ah. Genau. Das Ganze bringt Probleme. Ganz viele sogar. Zuerst für die Entwickler. Weil die RISC-V-Erweiterungen werden nicht, also wenn man einen ARM V8 zum Beispiel nimmt, dann hat man eine Sammlung von Instruktionen und die sind einfach fest, weil einfach ARM das festgelegt hat. Die haben auch gesagt, wir machen das jetzt so und dann ist das so. Und wenn das Ding auf den Markt kommt, dann ist das auch quasi fest. RISC-V ist halt komiteebasiert. Es gibt Ratifizierungskomitees. Da darf auch jeder mitarbeiten und seine Meinungen sozusagen beisteuern. Die Ratifizierung ist richtig langwierig. Es wird dann halt so debattiert und designt und dann nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann ist dann so eine Erweiterung stabil, als ratifiziert und wird als stabil deklariert. Die Erweiterung ist aber auch wirklich nach der Ratifizierung stabil. Das lustige Beispiel ist der der Allwinner D1, den hat man vielleicht schon mal gehört. Der Allwinner D1 ist gerade so die RISC-V-CPU, die man kaufen kann, die es auf so Singleboard-Computern gibt und die auch sozusagen so leidlich nutzbar ist. Die hat das Problem, die hat eine Vektoreinheit und als T-Head den CPU-Kern designt hat, war halt die einhellige Meinung, Vektor war damals in der Version 0.71, das ändert sich nicht mehr. Das wird so ratifiziert, wie es ist. Die haben also in dem Glauben darin halt diesen Vektor 071 in ihrem CPU-Kern implementiert. Was aber war, von Vektor 071 zu 1.0 hat sie das nochmal sehr massiv geändert. Sie haben jetzt also eine wunderbare, komplett nicht kompatible Vektoreinheit da drin. Aber sozusagen, da es auch der einzige CPU-Kern ist, den man aktuell so wirklich kaufen kann mit einer Vektoreinheit, möchte man das ja trotzdem irgendwie nutzen. Es läuft dann wirklich darauf hinaus, dass man, wenn man sie nutzen möchte, dann das Programm für diese CPU neu kompilieren muss. Genau. Das nächste Problem ist, Instruktionen brauchen Compiler-Unterstützung. Das heißt, nachdem die Erweiterung ratifiziert ist, muss jemand erstmal quasi Patches für die Compiler schreiben, diese auch wieder einbringen, die müssen dann akzeptiert werden. Das läuft, glaube ich, an vielen Stellen dann doch ein bisschen parallel. Also wenn die Erweiterung so leidlich und auf dem richtigen Weg ist, dann finden sich meistens auch schon die ersten Patches, dass man die gröbsten Review-Sachen rausbekommt. Aber eben die ganzen Projekte nehmen Sachen immer erst auf, nachdem die Erweiterung stabil ist. Also ein GCC wird niemals Patches aufnehmen für eine RISC-V-Erweiterung, die noch irgendwie mitten in der Ratifizierung ist. Dann braucht man ein GCC-Release. Und das muss dann in einer Distribution landen, wenn man sein GCC nicht selber bauen möchte. Und natürlich auch von der stabilen Erweiterung bis zur Hardware vergehen auch nochmal Jahre. Weil sozusagen, wenn die Erweiterung ratifiziert ist, muss jemand einen CPU-Kern designen, eine Firma, mit viel Geld. Wenn der CPU-Kern designt ist, muss jemand ein System on Chip drumherum bauen und produzieren und testen. Damit muss jemand dann ein Board bauen und das auch wieder produzieren. Das heißt, man verbringt während dieser ganzen Zeit ganz viel Zeit in QEMU und bis man sozusagen wirklich mal auf echter Hardware testen kann, an Sachen, an denen man vorher gearbeitet hat, das dauert richtig lange. Und bis dahin hat man dann solche lustigen QEMU-Aufrufe, weil man auch da dem QEMU immer sagen muss, welche Erweiterung er jetzt sozusagen in seine virtuelle CPU einbauen soll. Genau. Na gut, das kann man, glaube ich, weglassen. Genau. Das Ganze bringt auch Probleme für Distributionen. Weil es gibt nur einen Port im Allgemeinen. Ein Debian oder was auch immer wird sich nicht ein RISC-V mit Vektor, ein RISC-V ohne Vektor oder ein antun. Es gibt ja auch nur einen, zum Beispiel ARM64-Port jeweils. Und es gibt auch nur einen Kernel pro Board, pro Architektur. Und diese Diskussion um diese Baseline, die man sozusagen unterstützen möchte, kann dann wahrscheinlich schon langwierig werden. Ich erinnere mich noch an früher, als ARM zum Beispiel dieses ARM Engine Diddle Debian dieses ARM Engine Diddle eingeführt hat, gab es eine lange Diskussion darum, ob man jetzt ARM V4 oder ARM V4T, T sind bei ARM die Thumb, also die verkürzten Instruktionen, unterstützen möchte. Weil mit ARM V4T fielen halt ein paar ältere Prozessoren auch wieder aus der Unterstützung heraus. Das heißt, man hat dann diese Diskussion, was möchte man unterstützen und wie weit will man sich einschränken, um möglichst viele Nutzer zu unterstützen. Und hinzu kommt natürlich auch noch, dass RISC-V bei Debian aktuell noch keine Release-Architektur ist. Das ist noch in den Debian-Ports auch noch drin. Und, also zumindest bei Debian, das habe ich, was ich meistens nutze, habe ich nachgeschaut, deren Baseline ist der RV64GC. Das ist sozusagen, also General Purpose mit C ist, sind Compressed-Instruktionen. Das ist sozusagen dasselbe wie Thumb by Arm. Einfach, dass man spezielle Instruktionen auch in einer kürzeren, nicht als 32-Bit-Zahlen sozusagen darstellt, sondern als 16-Bit-Zahlen. Damit bekommt man mehr Instruktionen in den gleichen Speicherbereich. Das spart einfach ein bisschen Speicherplatz. Genau. Genau. Um das kurz zu erklären, der Unified Kernel. Das ist so ein Ding. Früher hatte man, also früher in ARM, zu ARM-Zeiten. x86 ist dabei schon immer richtig. Und bei ARM war es aber früher immer so, dass man seinen Kernel quasi immer für eine spezielle Architektur baute. Also eigentlich, man baute seinen, was ist das hier, Kirkwood oder Orion Kernel, weil die sozusagen nicht miteinander konnten und Sachen halt inkompatibel implementiert haben. Und dann gab es halt 2011 da das große Donnerwetter, was dann zu den ganzen Verbesserungen führte, zum Beispiel, dass man jetzt halt Device Tree nutzt. Darüber gab es gestern einen guten Vortrag. Und deswegen ist heute auch wirklich nur im Allgemeinen ein Kernel pro Architektur zugelassen. Das heißt, der eine Kernel muss dann auch alles irgendwie können, alle unterstützten Boards booten können. Genau. Das Problem für den Kernel dabei ist aber, er ist die zentralste Systemkomponente. Es wird einmal gestartet und läuft dann durch, bis solange das Gerät läuft. Und er ist halt wirklich, wie gesagt, zentral. Und das heißt, jedes bisschen Performance, was man irgendwie liegen lässt, tut dann richtig weh. Und gerade wenn man halt einen Unified Kernel baut, eben wieder das Problem, welche Erweiterungen setzt man voraus? Es gibt auch das Problem, dass manche Erweiterungen sind nötig, um Hardware zu unterstützen. Das heißt, man hat das Problem, um einen Prozessor zu unterstützen, müsste man die Erweiterung aktivieren. Für ein anderer Prozessor unterstützt es aber zum Beispiel gar nicht. Zum Beispiel, um das jetzt mal als Beispiel zu bringen, Cache Management. Das ist noch eine relativ junge Erweiterung. Vorher nahm man einfach an, ein System wäre cache-coherent, das heißt, irgendwas in der Hardware kümmert sich darum, dass der Inhalt von Cache und Speicher übereinstimmt. Dass es da keine, dass es einfach übereinstimmt. Und ein Betriebssystem kann sich aber auch auf Systemen, die das nicht können, manuell darum kümmern. Sagen halt, invalidiere jetzt diesen Bereich des Caches, weil da irgendwas passiert ist. Dafür gibt es die Sigboom-Erweiterung, die halt genau diese Funktionen zum Flush und Aufräumen des Caches definiert. Die sollte man natürlich aber nicht aufrufen, wenn man auf einem System arbeitet, das diese Erweiterung nicht kann, weil dann bekommt man eine wunderschöne Illegal Instruction Exception und dann läuft das System nicht mehr. Genau. Das Ganze ist dann auch, bringt auch Probleme für Hersteller. Wenn man halt alles wunderbar in QEMU implementiert, ist halt dann sozusagen der Compiler kann Programme erstellen, QEMU führt diese Programme aus, alle sind glücklich, es sieht alles korrekt aus. Dann muss aber auch der CPU-Kernhersteller das Ganze irgendwie implementieren. Wenn der Standard schon korrekt ist und fertig ist, dann geht das trotzdem bei vielen CPU-Herstellern dann doch nochmal irgendwie minimal schief. Irgendwer liest so ein Standarddokument, ist ja auch alles Text, und beschreibt alles also wirklich in Aufsatzform, was diese Erweiterung tun soll. Und dann liest halt der eine Entwickler liest halt den Satz ein bisschen anders, als er eigentlich, als sich das Komitee das gedacht hat. Und dann kommt's, dann funktioniert das auf der Hardware dann doch wieder ein bisschen anders. Oder aber man macht es dann ganz anders und implementiert ganz am Standard vorbei. Das ist das Problem mit dem Allwinner D1 wieder. Der kann auch Memory Types, das ist das, also der kann dasselbe wie die SVP-WMT-Erweiterung, nur nutzt er ganz andere Bits. Also, Sie haben sich überlegt, wir nutzen jetzt mal die Bits, nicht die Bits, was ist das, 63, 64, irgendwas in der Drehe, sondern die Bits ganz woanders dafür, die eigentlich dann durch eine offizielle Erweiterung belegt sind. Genauso Cache-Management, er kann genau dasselbe wie die SIGBOM-Erweiterung, nur nutzt er dafür andere Instruktionen. Sie haben eigene definiert dafür. Sie sind genau dasselbe, sie tun genau dasselbe, man kann sie einfach auswechseln, aber sie verhalten sich anders, also sie heißen anders. Und sind, also sozusagen sind dann in der anders definiert. Und eben, wie schon erwähnt, Vector implementiert den Nicht-Standard 071 und nicht die ratifizierte 1.0. So, wie löst man das Ganze? Zuerst muss man natürlich erstmal wissen, was kann das System? RISC-V definiert eigentlich so als das Standardding, um zu erkennen, welche Erweiterungen das System hat, den ISA-String. Das ist dieses etwas längere Teil da oben. Die ganzen Erweiterungen zum Anfang waren sogenannte Single Letter, also die waren bezeichnet mit einem Buchstaben. Ich habe das Gefühl, irgendwann hat, das ist hier der RV64, IAMFD und bla bla bla, da oben. Man sieht da auch schön V und H, der kann auch Vektor und Hypervisor. Und dann irgendwann hat dann wahrscheinlich irgendwer erkannt, 26 Zeichen reichen nicht. Das heißt, man kommt jetzt immer mit dem Z und dann halt eine wunderbare Buchstabenkombination dahinter. Mit, dann abgeteilt durch Unterstriche. Und der wird sozusagen, also es ist dann wirklich so, der wird immer länger und immer länger mit, je nachdem, was das System kann. Das ist jetzt eins meiner Demosysteme gewesen zum Testen. Der kann halt ein bisschen Bitmanipulation, ein bisschen hier, das ist eine Kryptoerweiterung, noch eine Kryptoerweiterung, noch eine, dann noch ein bisschen noch mehr Krypto. Hier gibt es auch mal Vektor-Krypto. Und dann, wenn man den ISA-String lesen möchte, kann man das wunderbar in proc-cpu-info, da steht er auch mit drin, dann über viele Zeilen. Es gibt aber auch noch ein paar andere Möglichkeiten zu erkennen, was man eigentlich hat. Also das meiste passiert wirklich darum, dass das System den ISA-String parst. Man fängt also wirklich an, da zu splitten, an den Unterstrichen, dann halt zu mappen, was ist das jetzt? Und dann zu sagen, kann das nicht, kann das. Man kann auch oftmals die Firmware fragen, um zu erkennen, was es ist. In dem Fall ACPI oder Device-Tree. Wie bitte? Der String kommt in dem Fall auch aus der Firmware, aus dem Device-Tree. Der steht im Device-Tree selber gibt es, also die Frage war, wo kommt der ISA-String her? Im Device-Tree zum Beispiel gibt es halt die Node für die CPU, für den CPU-Kern. Der definiert dann halt den CPU-Kern und dann gibt es da einen ISA-String-Property, wo dann halt der String drinsteht. Und der Kernel parst das Ding dann und guckt sich an, was sind jetzt für Erweiterungen dabei. Genau. Man kann, wie gesagt, auch Firmware andere Eigenschaften in der Firmware fragen. Da gibt es dann, ob irgendwas definiert ist. Und die CPU selber hat dann auch noch spezielle Register, die zum Beispiel definieren den Hersteller und also welche CPU es dann ist. Und hier die Vendor-ID und das braucht man dann, wenn man spezielle CPUs erkennen möchte. Was man auch machen kann, wenn die Erweiterung eigene Register definiert, kann man, das macht zum Beispiel die Firmware einstellen, man versucht einfach das Register zu lesen und fängt den Fehler ab. Wenn das Register nicht da ist, gibt es eine illegal Instruction-Fehler und dann weiß man sozusagen, den kann man einfangen, dann weiß man, Register ist nicht da, die Erweiterung ist nicht da. Das geht natürlich nicht, wenn die neuen Bits in irgendwelchen bestehenden Registern drin sitzen. Weil die sind im Zweifelsfall einfach nur Null auf nicht unterstützten Systemen. Genau. Das nächste ist, wie von angesprochen, Compiler-Support. Man hat das Problem eben, dass man quasi für neue Erweiterungen auch den neuesten Compiler braucht, der es erst noch in eine Distribution schaffen müsste, die Distribution dann auch noch einen Release machen müsste oder man baut ihn selber. Und Projekte wollen oftmals auch ältere Compiler unterstützen. Also irgendein OpenSSL wird es nicht just nach dem Release von einem GCC 12 nur noch auf GCC 12 kompiliert werden wollen, sondern die wollen an der Stelle auch sagen, halt, das geht auch noch mit einem GCC 10 oder irgendwo. Und eine Variante ist, die man sozusagen, gerade wenn man schon Assembler hat, wenn man sozusagen auf Assembler-Ebene arbeitet, man kann sich die Instruktionen auch quasi vorkodieren. Also RISC-V-Instruktionen sind einfach 32-Bit-Zahlen und die Multiplikation da oben zum Beispiel mit den Registern hier ergibt halt quasi diese wunderbare 32-Bit-Zahl da unten. Und wenn man das kann man quasi als Long dann einfach im Assembler so drin haben, nicht die ausgeschriebene Instruktion, sondern eben nur diese Zahl, dann interessiert das den Compiler nicht, der baut das einfach so ein. Problem ist natürlich immer noch, wenn das auf einem System angesprungen, ausgeführt wird, das es nicht unterstützt, gibt es immer noch eine Illegal Instruction Exception. Aber sozusagen, wenn man auf einem System ist, das es unterstützt, kann man es sozusagen nutzen, auch wenn man einen zu alten Compiler hat. No. Es gibt da unter der URL, da gibt es ein lustiges JavaScript-Projekt, was sozusagen nach das konvertieren kann. Also sozusagen, man kann da sozusagen die Instruktionen sozusagen ausschreiben und der liefert den kodierten Wert oder auch andersrum. Das ist auch schön, wenn man quasi irgendwelche Dumps hat. Wenn eine Exception kommt, kriegt man meistens den Code ausgegeben, der an der Stelle gerade im Speicher sitzt und kann sich dann angucken, welche Instruktion ist das. Man kann es auch händisch machen mit dem Manual, aber das macht auf Dauer keinen Spaß. Genau. Genau. Wie kriegt man jetzt die beste Performance? Man kann es so machen wie ein, weiß ich nicht, macht das Gentoo noch heutzutage? Alles neu kompilieren? Oder ein Yocto oder Buildroot? Man kann direkt für seine Zielplattform bauen. Man weiß genau, welche Plattform man mit einem Image erreichen möchte und kann dann einfach sagen, ich weiß genau, was ich habe und ich kann genau mit den Architekturoptionen bauen. Damit würde man eben auch durch die Optimierung, die der Compiler leisten kann, halt das optimale Ergebnis bekommen. Weil er eben, wie gesagt, der Compiler weiß, wenn es eine Multiplikation ist und kann dann den drumherum liegenden Funktionsaufruf weglassen. Aber natürlich, alles, was wir vorhin gezeigt haben, ist halt, damit hat man dann quasi keine generischen Distributionen mehr. Was auch doof ist, weil wer möchte schon ein Chromium selber kompilieren? Auf einem T-Head D1. Der D1 ist eine Einkern-CPU mit einem Gigahertz-Taktfrequenz. Das ist dann also eher wochenfüllend.
Ja, zu wenig RAM, nur maximal 2 GB.
Okay, das ist okay. Der hat auch zu wenig RAM. Kann man doch swappen. Genau. Und sozusagen die Lösung ist dann, auf die es wirklich immer hinauslaufen wird, ist, dass man mehrere Varianten implementiert. Dass man den Code im Code selber dann halt mehrere Varianten implementiert. Für den Teil, für den Variante, für den Variante. Das Einfachste ist, sozusagen einfach mit einem if, else if, was auch immer, sozusagen zur Laufzeit auszuwählen. Das macht zum Beispiel OpenSSL. In OpenSSL gibt es für die verschiedenen Krypto-Algorithmen, AES, GCM, was auch immer, dann halt immer hardware-spezifische Implementierungen, weil in Hardware kann man das immer ein Stück schneller machen, egal was da ist. Und da gibt es auch jetzt schon sozusagen solche Codeschnipsel wie da drüben, die dann halt je nach vorhandener Erweiterung bestimmte Sachen auswählen. Im Beispiel ist es zum Beispiel, werden einfach Function Pointer gesetzt für die jeweilige Variante. Wir sehen halt hier, das ist Vector Crypto Extension, also ZVKG ist eine Vector Crypto Extension für den GCM G-Hash. Und dann muss man auch noch die, das ist einfach ein vektorspezifisches eine Eigenschaft. Wenn sie dann auch noch Vektor, eine zweite Vektoreinheit hat, eine zweite spezielle Vektor-Extension hat, kann man dann die eine Variante nehmen. Wenn man dann noch Bitmanipulation hat, könnte man diese Variante nehmen, sonst diese. Und dann gibt es halt auch noch welche für Nicht-Vektor-Krypto-Extensions und die Liste ist relativ lang. Und man tritt sich da so eine wunderbar große Auswahl ein. Bei OpenSSL funktioniert das bei jeder Auflösung, funktioniert die Auflösung bei jedem Start einer Operation. Also immer, wenn man sagt, ich möchte jetzt diesen Hash erstellen, dann läuft halt diese GetFunks-Funktion und setzt die Function Pointer entsprechend. Aber wahrscheinlich ist der Gewinn an Geschwindigkeit immer noch groß genug, dass es nicht ins Gewicht fällt. Weiß jeder, was ein Function Pointer ist? Weiß jemand nicht, was ein Function Pointer ist? Genau. War ja nur, wenn ich es erwähne, dann. Aber gut. Genau. Glibc kann sowas auch. Die haben eine etwas optimiertere Variante. Die machen das nicht bei jedem Aufruf, sondern die haben die sogenannte iFunc implementiert. Das ist also auch Indirect Function. Vom Prinzip her dasselbe, aber es wird gesetzt beim Starten des Programms. Also wenn der Loader quasi das Programm so zusammenbaut, dass es starten kann, werden halt diese iFunks aufgelöst nach vorhandenen Erweiterungen und dann die Pointer an der Stelle schon gesetzt. Es ist zum Beispiel, man kann halt mit ZBB, mit der Bitmanipulationserweiterung, kann man halt zum Beispiel ein String-Compare deutlich verbessern. Es wird dann kann deutlich schneller laufen. Und das läuft halt sehr oft, wahrscheinlich, an vielen Stellen. Man möchte also das nicht jedes Mal auflösen, sondern iFunk ermöglicht das einfach, dass es einmal passiert am Anfang und dann einfach für den Rest der Laufzeit des Programms dann einfach gesetzt ist. Genau. Im Kernel ist es sozusagen ein Spezialfall, weil wir die Erweiterungen noch nicht kennen, wenn der Kernel startet. Wenn sozusagen die glibc ist zum Beispiel da, die weiß an der Stelle schon, welche Erweiterungen sind vorhanden und verfügbar, die kann diesen ESA-String lesen, der Kernel nicht. Wenn der Kernel startet, läuft ja noch gar nichts. Das heißt, der muss mit dem minimalsten mit der minimalsten Sammlung an Erweiterungen starten, dass er überall starten kann. Man kann also zum Startzeitpunkt selber relativ wenig machen. Und wie gesagt, if, else if und Function Pointer funktionieren, also die beiden Prinzipien von vorhin gerade, funktionieren da auch, aber ein Kernel-String-Compare läuft nochmal sehr viel öfter als in einem User-Space-Programm. Man möchte sowas also, ein Function Pointer erzeugt auch immer eine Auflösung der Speicheradresse. Das heißt, man tritt sich da auch wieder ein bisschen in Geschwindigkeitseinbuße ein. Und genauso ein riesiges Conditional Statement möchte man dann auch nicht wirklich haben, das dann jedes Mal läuft. Weil eben Kernelfunktionen deutlich öfter laufen. Und weil sie eben so oft laufen, möchte man eben auch wirklich dann das Maximalste rausholen. Im Kernel selbst gibt es dann die Möglichkeit aber, den Code zur Laufzeit zu patchen. Das heißt, man hat den laufenden Kernel und nimmt da einen Codeblock raus und tut einen anderen rein. Und dafür gibt es mehrere Methoden, die alle verschiedene Vor- und Nachteile haben. Die eigentlich schönste Methode sind Static Calls. Die funktionieren im Prinzip wie Function Pointer, nur ohne den Function Pointer Overhead. Man sieht sozusagen in dem Beispiel rechts, eben die zwei Funktionen. Man fängt an, ihn zu definieren als zeigt auf Funktion A, kann ihn aber auch sozusagen, würde ihn dann aufrufen, kann den Zeiger updaten und würde ihn wieder aufrufen. Es verhält sich geschwindigkeitsmäßig, als würde man die Funktion direkt aufrufen, ist aber von der Usability, als hätte man einen Function Pointer. Man kann da einfach andere Funktionen zuweisen. Das Ganze stammt aus den, das ist noch relativ jung und stammt aus den Spectre-Optimierungen. Als man dann festgestellt hat, dass das Ganze nach der Fehlerbehebung alles kriechend langsam war, hat man dann halt, kam es da weitere Performance-Optimierungen und da entstand dann die Static Cost dabei. Das Ganze hat das Problem, dass zwar die API standardisiert ist, aber das Ganze braucht eine architekturspezifische Implementierung, weil da halt ein bisschen, eine ganze Menge Assembler drunter liegt. Wenn man sozusagen Static Cores verwendet, ohne dass diese architekturspezifische Variante da ist, verhält es sich wie Function Pointer. Also auch so langsam wie. Man hat dann also normale Function Pointer. Und es gibt zurzeit keine RISC-V-Unterstützung dafür. Ist aber auch scheinbar nicht ganz trivial. Letztes Jahr habe ich das Patchset für ARM64 gesehen, wo das auch jemand versucht zu implementieren. Aber das schleppt sich da auch schon eine ganze Weile durch die Mailinglisten in Version irgendwas. Und es hat wahrscheinlich auch bisher noch keiner gebraucht. Und eben einer der Vorteile ist, der Code ist in C. Man schreibt seinen Code weiterhin in C. Was dann doch in der Zugänglichkeit einfach deutlich besser ist. Das zweite sind Static Keys. Heißt so ähnlich, verhält sich aber ein bisschen anders. Nämlich, dass man da bei den Static Cores kann man quasi beliebig viele Varianten haben. Bei den Static Keys gibt es immer zwei Varianten. Eine Likely-Variante, also eine wahrscheinliche Variante und eine unwahrscheinliche Variante. Das Ziel dabei ist einfach zu ermöglichen, dass man eine zweite Variante hat, ohne dass man den Hauptzweig verlangsamt. Das heißt, immer wenn man die Unlikely-Variante aktiviert, bekommt die sozusagen die Geschwindigkeitseinbuße. Genau. Das passiert auch wieder, sozusagen der Code selber ist auch wieder in C, wie man hier drüben sieht. Aber sozusagen, das ist auch wieder Assembler drunter, der dann sozusagen auch wieder einfach auch den Kernel patcht, um diesen Jump, also diesen, das ist sozusagen die, das ist normalerweise eine NOP, also eine Non-Nicht-Instruktion. Und man würde wenn die Branch aktiviert wird, wird sozusagen dort ein Sprung eingefügt zu der zu der unwahrscheinlichen Variante. Genau. Und eben das Problem ist halt nur zwei Varianten und eben eine wird immer benachteiligt. Und dann gibt es die ganz gefährliche Variante, Alternatives. Das ist dann sozusagen mehr an der Basis, weil man halt direkt einen Block Assembler-Befehle durch einen anderen ersetzt. Das ist dann wirklich das, man nimmt das Stück Kernel-Code und ersetzt den durch einen anderen. Der eine Nachteil ist, die Blöcke müssen immer dieselbe Größe haben, logischerweise, weil der Kernel-Code ist ja im Speicher. Man kann ihn nicht irgendwie verschieben, sondern man kann ihn nur modifizieren. Man kann also einen rausnehmen und dieselbe Größe wieder reinsetzen. Man hat dann also gegebenenfalls einfach dann eine Instruktion und fünf solche NOPs untereinander, was auch einen nicht großen, aber ein bisschen eine Geschwindigkeitseinbuße bringt. Und natürlich eben auch, der Code muss in Assembler geschrieben sein. Man fängt dann also wirklich an, im Assembler sozusagen möglichst optimalen Code zu schreiben, was dann auch, der Compiler kann es im Allgemeinen besser. Und hat aber auch einen Vorteil, es sind im Prinzip beliebig viele Varianten möglich. Man kann halt sagen, ich habe diesen einen Block und ich möchte ihn entweder durch den Block oder durch den Block oder durch den Block ersetzen. Und durch diese direkte Ersetzung wird eben auch niemand bevorzugt. Das heißt, man entweder der Originalcode oder auch einer der Ersetzungen, sie haben alle immer dieselbe, nicht Performance, aber sozusagen Wertigkeit. Genau, das ist jetzt ein, naja, viel zu komplexes Beispiel wahrscheinlich. Es ist eigentlich nur ein Load Immediate. Man sieht hier den einen, das ist sozusagen, das ist die Originalinstruktion, die erste Zeile. Die zweite Zeile ist einfach einen anderen Wert, das lädt einfach nur eine Null in das Register. Die zweite Zeile ist dann die Implementierung für die Standarderweiterung. Und da sieht man auch, dass man eben Sachen selber quasi optimieren muss, weil es der Compiler nicht tut. Das Load Immediate, also das Laden einer Zahl in ein Register, kann nur bis zu einem, die sind glaube ich 12 Bit groß. Das heißt, das SLLI dahinter ist dann einfach ein Shift Left, weil die Zahl einfach, man kann die Zahl, die man ins Register laden möchte, darf nicht so groß sein, wie sie eigentlich sein müsste. Das heißt, man macht die Zahl kleiner, lädt sie in das Register und schiebt sie dann darüber. Man muss also diese Optimierung quasi selber machen. In einem Programm würde man einfach sagen, x ist gleich große Zahl. Genau. Und man sieht dann auch eben dann dahinter das Ganze hier für CPU-Feature SVPBMT, wenn dieses Ding da ist. Oder eben hier die andere Variante unten drunter ist dann für den D1, der halt andere Bits benutzt, die eigentlich nicht benutzen sollte. Das Ganze hat aber auch an der Stelle den Vorteil, man kann das eben machen, ohne dass man eben die standardkonformen CPUs benachteiligt oder ihnen das, weil eben eine standardkonforme CPU hätte in diesen Bits halt möglicherweise andere Werte da drin. Wenn man da also reinschreiben würde, dann käme da Quark bei raus.
Genau.
Genau. Wie wir in den Beispielen gesehen haben, haben auch die Static Keys und Static Cores, die haben quasi definierte Funktionen, um diese Features zu aktivieren und zu deaktivieren. Diese Static Branch Enable und Funktionszuweisung. Alternatives haben das nicht. Man muss also das Patchen auch noch selber auslösen. Das heißt, jede Architektur implementiert, also Alternatives sind jetzt kein RISC-V-spezifisches Ding, sondern das gibt es auch bei ARM und auf allen anderen Architekturen. Aber jede implementiert quasi die Struktur und das Patchen des Kernels selber auf eine andere Art und Weise ein bisschen. Den Code dafür kann man dann zum Beispiel man sieht aus der Benennung auch, es war eigentlich original nur für CPU-Erratas gedacht, also Fehlerbehebungen für CPUs, weil auch vorhergehende CPUs hatten schon Implementierungsfehler. Also die Sci-5 haben zum Beispiel müssen auch schon Sachen patchen, weil da Instruktionen falsch implementiert sind. Aber dann eben auch, seit relativ neuestem dann auch als für CPU-Features, weil es einfach an der Stelle einen Sinn macht. Genau. Lustig wird das Ganze, das muss man auch bei Modulen machen, logischerweise, die irgendwann später geladen werden. Das heißt, man hängt sich auch noch in den Modul-Ladecode rein, um dann am Ende zu sagen, wenn da Module Finalize läuft, müssen da auch noch die entsprechenden Blöcke gepatcht werden. Genau. Ja. Die Implementierung ist auch lustig, weil sozusagen der Originalcode ist eigentlich unverändert. Es gibt daneben nur den Block mit dem auch kompilierten anderen neuen Code. Und dann irgendwo in dem Image selber ist dann eine Liste von alter Code, neuer Code und Länge und halt zu wem gehört es. Und der Kernelcode selber muss dann halt prüfen, ist das jetzt zutreffend, ist das für mich? Und um das mal kurz zu zeigen, das ist dann so ein, das zu sehen, ja, sehr schön. Das ist sozusagen die Patch-Funktion von dem Allwinner D1. Dann halt eben wirklich sagen muss, er geht. Na, ist das? Hallo? Na egal. Sagt dann halt eben T-Head Window ID. Er geht halt wirklich alle Alternatives durch. Das ist an irgendeiner Stelle wird das wahrscheinlich auch eine Performance-Geschichte werden. Er geht halt alle durch, sortiert alle aus, die nicht für seine Hersteller-ID sind. Und guckt dann, ob die sozusagen zutreffend sind. Das macht die Funktion oben drüber. Aber sozusagen, das wird irgendwann dann spannend, weil die Menge der es wird ja quasi jede Stelle erzeugt so einen Block. Jedes Mal, wenn so eine Instruktion aufgerufen wird, erzeugt man so eine Patch-Stelle, die dann jede einzeln durchgegangen wird beim Booten und beim Modul einfügen. Und wie man gesehen hat, gibt es halt, in dem OpenSSL-Beispiel gesehen hat, gibt es ganz viele Varianten, die man erzeugen kann später mal. Es ist also noch nicht so ganz klar, wie man das dann, wie das am Ende dann mal aussehen muss, wenn es dann wirklich mehr wird. Genau. Genau. Und dann also nochmal zusammengefasst. Es gibt viele Erweiterungen. Es wird noch viel mehr Erweiterungen geben. Und dann nochmal viel mehr Erweiterungen. Und wenn man wirklich die beste Performance haben möchte auf seinem Zielsystem, muss man wirklich alles neu kompilieren. Aber im Endeffekt wird es immer darauf hinauslaufen, dass jede Software irgendwelche Varianten verwalten muss, um nicht ganz langsam zu sein. Weil alles andere ist relativ nicht wirklich praktisch, dass man das alles neu kompiliert. Genau. Fragen?
Das Patchen von dem Kernel wird ja sicherlich im Laufe der Zeit auch immer mehr werden und dementsprechend auch einen Overhead haben beim Starten. Wenn ich jetzt sage, ich kompiliere den Kernel explizit für eine CPU, fällt es dann automatisch in sich zusammen und wird direkt richtig kompiliert? Nein. Es wird trotzdem gepatcht?
Genau. Also sozusagen es wird immer der quasi Originalcode wird immer der sein, der im Kernel immer selber drin ist. Also sozusagen, gerade beim SVP-UMT, es wird immer die Null in dem Register landen und dann erst sozusagen erweitert werden. Bei SVP-UMT ist das insofern okay, weil der Standardwert ist Null für den Standardspeicher. Deswegen funktioniert das. Bei T-Head, also bei dem D1, war das wieder lustig, weil der startet ohne einen anderen Wert nicht. Der braucht einen Nicht-Null-Wert. Das heißt, man muss dann wirklich den Kernel an einer Stelle patchen, wo noch nicht mal die Memory-Management-Unit läuft.
Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich hätte ein bisschen fast schon philosophische Frage. Es gab ja einen Grund dafür, RISC einzuführen von CISC, also 2080 Rule und so. Diese ganzen Erweiterungen, führen uns die nicht immer wieder näher zu einem RISC Instruction Set hin? Also von der Idee her?
Ja, es sind...
Ganz andere Frage aus der Distributionsecke. Was ist denn da die bevorzugte aus deiner Sicht Variante, das in der Distribution zu unterstützen? Also ich sehe die Möglichkeit, irgendwie in Debian das Architecture Triplet zu überladen und zu sagen, ich mache jetzt halt eine völlig andere CPU und nutze das Triplet weiter, oder ich mache für jede Erweiterungskombination eine neue Architektur auf, oder ich mache das alles zur Laufzeit. Was ist denn da so der beste Trade-off vielleicht?
Naja, halt zur Laufzeit ist eigentlich das Eigentliche, was wirklich praktisch möglich ist. Weil, wie gesagt, ein Debian wird nicht mehrere RISC-V-Ports verwalten, also RISC-V64-Ports.
Was jetzt mehr und mehr möglich wird, ist Debian als Source-Distro zu nutzen. Das heißt, dass man einfach sich für eine spezielle Prozessorarchitektur und auch genaue Kombination einfach einen Debian gerade mal kompilieren kann. Genau darauf zugeschnitten. Also das ist was in erreichbare Nähe rückt und damit auch die Frage, ob man das irgendwie so unterstützen will.
Aber will man das? Apt-get install Chromium-Browser und dann fängt er an, fünf Tage zu kompilieren? Also ich sehe es nicht. Also ich bin ja auch eher in der Distributionsecke verortet und weniger in der Yocto-Bildroot-Ecke. Und dieses Ganze, ich kompiliere mir meinen Kram neu, das finde ich eher nicht so dolle.
So, wir haben jetzt unter Zeit für eine Frage. Du hast gesagt, dass mit dem Kernel der Etherstring gar nicht zur Verfügung steht. Besteht da nicht die Möglichkeit, über einen Bootloader den Device-Tree schon vorzuladen und ihm das dann quasi zu präsentieren?
Nein, der Etherstring ist im Kernel verfügbar,
okay,
aber nicht ganz zu Anfang. Also ja, man startet halt ohne Wissen des Etherstrings, weil halt der allererste Block des Kernels, der hat das alles noch nicht. Okay. Der Etherstring kommt ja aus dem Device-Tree. Das heißt, an der Stelle, der muss ja dann den Device-Tree erst parsen.
Ja, aber wenn der Bootloader ihm das Device-Tree schon vorladen würde, könnte es doch gehen.
Ja, oder? Nein, aber sozusagen, es passiert sehr zeitig im Kernel, aber sozusagen der allererste Block weiß es noch nicht.
So, vielen Dank für den Vortrag. Wo findet man Sie, wenn man so eine Fragen hat an ihn?
Wie bitte?
Wo findet man Sie noch, wenn man Fragen hat?
Mal gucken. Da.
Okay.
Also, E-Mail funktioniert eigentlich immer.
Und sind Sie auf dem Linux-Tage irgendwo am Stand? Oder haben Sie
nicht wirklich, nein.
Ah, okay.
Ich laufe nur so rum.
Genau. Vielleicht noch direkt vor der Tür nochmal, gibt es bestimmt was Fragen.
Genau, ich wollte nochmal wissen, wir haben ein ähnliches Problem zum Beispiel mit den Vektorerweiterungen bei RISC-V, dass es da verschiedene Vektorlängen gibt und dass es eigentlich nicht möglich ist, wenn ich jetzt ein RISC-V-System habe, wirklich zu wissen, ob mein Code immer funktionieren wird, weil eine andere RISC-V-Implementierung könnte ja eine andere Vektorlänge haben. Und genauso bei diesem Problem, okay, ich schreibe jetzt meinen Code, ich mache da irgendwie ifdefs rein oder bedingten Code für RISC-V und habe jetzt meine RISC-V-Maschine, auf der ich teste. Jetzt weiß ich aber nicht, funktioniert es auf den anderen RISC-V-Maschinen, die den anderen Codepfad nehmen? Funktioniert es auf allen möglichen Kombinationen von Erweiterungsflex? Wird sowas systematisch getestet? Gibt es dafür Test-Frameworks, die ihr da benutzt?
Gute Frage. Also ich bin ja eher in der Kernel-Ecke verortet. Wie das im User-Space ist, weiß ich nicht.
So na, auch im Kernel müsst ihr das ja irgendwie testen mit
ja, allen na, Kombinationen. Man testet, also für den Kernel gibt es halt eine ganze Menge verschiedene Frameworks zum Testen. Es gibt Kernel-CI für die automatisierten Tests und wenn ich Code schreibe, teste ich auch immer einfach beide Pfade.
Genau. Aber es geht ja vor allem auch um die Kombination der Pfade. Also wenn man jetzt kleine isolierte Einzelfunktionen hat, okay, dann kann man sagen, es ist jetzt isoliert, da passiert nicht viel. Aber wir haben ja möglicherweise irgendwie größere Komplikationen, die jetzt davon abhängen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt ein cache-kohärentes System und nicht cache-kohärentes System, dann ändert sich vielleicht irgendwas in Subsystemen, die dann irgendwelche Shortcuts nehmen können, weil das System ist cache-kohärent, sie müssen bestimmte Dinge nicht tun. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber die Kombination von verschiedenen Feature-Flags könnte ja auch irgendwas auslösen im Kernel. Wird sowas irgendwie systematisch untersucht oder getestet?
Ich glaube aktuell noch nicht, aber...
Okay, interessant.
Also ich denke mal, es wird kommen, weil einfach, wie du sagst, es ist halt eine riesige Möglichkeit von Kombinationen, die man später mal haben kann. Aber es gibt, wie gesagt, auch noch keine Hardware, die den ganzen Kram implementiert. Das sind, also diese ganzen Erweiterungen da, die gibt es alle nicht in Hardware. Das ist alles nur QEMU-basiert aktuell.
Also ihr wisst auch gar nicht, ob das dann wirklich explodiert auf einer bestimmten Cache-Präsent ist.
Das weiß man erst, also...
Ich glaube, bitte das Gespräch dann vor die Tür verlagern, weil wir müssen jetzt umbauen, weil es gibt gleich nächsten Vortrag. Auch über wie war das Thema nochmal?
Der nächste Vortrag über ein Mikroarchitektur-Crash-Kurs. Also nochmal eine Ebene tiefer. Wie man so eine ISA implementiert, über die ich gerade geredet habe.